heute bei CT Uplink Falträder mit Elektromotor, E-Klappräder. Viel Spaß! Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Heute geht es um ein Thema aus CT15, nämlich Elektrofalträder. CT15, Titelthema war Strom selber erzeugen, das gab es letzte Woche. Spannendes Heft dazu, später vielleicht nochmal mehr. Okay, CT-Falträder, Elektrofalträder. Drei Kollegen habe ich mir eingeladen, Michael, Robin und Stefan. Stell dich mal kurz vor, Michael.
Ja, hallo. Ich bin wie alle hier im Ressort für Gadgets und Kommunikation und ich fahre in meiner Freizeit viel Fahrrad und alle möglichen Sorten, alles was zwei Räder hat und nur ein Elektromotor maximal, das fahre ich.
Okay, Steffen?
Ja, ich bin auch aus dem Mobilressort, fahre auch viel Fahrrad, sogar oft Faltrad, weil wissen vielleicht gar nicht alle, ich eigentlich in Berlin wohne und immer mal nach Hannover pendle und da gerne ein Faltrad mitnehme. Und für den Test habe ich mir welche mit Motor geholt.
Und die auch immer schön in der Bahn ausprobiert.
Selbstverständlich.
Okay. Robin.
Ja, ich bin Robin Brandt, auch aus dem Mobilressort. Fahre privat keine Falträder, habe das jetzt aber für den Test gemacht. Sind nicht in der Bahn getestet, aber bin so mal rumgefahren, war auch überrascht, wie vollwertig sie sich teilweise anfühlen.
Okay. Ja, ich bin Jörg Wirtgen. Ich fahre auch gerne Fahrrad und viel und habe schon seit vielen Jahren kein Auto mehr. Ja, Klappräder. Meine Eltern hatten so Klappräder, weil man früher keine vernünftigen Fahrradständer fürs Auto hatte. Die haben das einfach für ihre Fahrradtouren immer benutzt, aber das Klapp kam eher von klapprig damals noch. Heute sehen die ja ganz anders aus. Genau, sie sind vor allem für Pendler ja auch interessant. Aber ganz kurz machen wir jetzt nochmal eine Werbung.
Raus aus dem Bermuda-Dreieck der Cyberbedrohung. Das ist heute Prio Nummer 1 für jedes Business. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit das einfache und effektive Enterprise-Passwort-Management von LastPass und schützen ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com/heise-ct-uplink.
Jo, 4 Falträder mit Elektromotor haben wir getestet. Steffen, sag doch mal kurz, welche das waren.
Wir hatten 4 verschiedene Räder von 4 verschiedenen Herstellern. Wir hatten einmal das Brompton Electric. Das ist Brompton, kennen vielleicht viele als Faltradhersteller, weil die das schon sehr lange machen aus England. Dann hatten wir einen weiteren bekannten Fahrrad-Klappradhersteller Turn mit dem Vectron S10. Das GoCycle. Hat man vielleicht schon mal, ist einem vielleicht schon mal optisch aufgefallen, weil es ein bisschen futuristischer aussieht. Das G4 ist aktuelle, so mein Normalmodell, da geht es auch noch nach oben preislich und ein bisschen nach unten. Und aus Österreich das Velo Bike Plus.
Es gibt ja haufenweise Elektroklappräder am Markt. Wie kamt ihr genau auf diese 4?
Die 4 haben, also einerseits haben wir zum Beispiel Brompton und Turn ausgewählt, weil das so die bekanntesten Faltradhersteller sind, die man so kennt. Und weil diese 4 Räder ein ganz schönes Spektrum abbilden in Sachen von Motorpositionen, 2 sind mit Vorderradnabe, einer mit Hinterradnabe, einer mit Mittelmotor und sie alle Besonderheiten haben, die nicht jedes Rad hat. Also 3 davon kann man mit einer App koppeln, 1 hat eine Rekuperation, dass ich selber quasi meinen, also Strom erzeugen ist ein bisschen viel, aber dass ich mir die Reichweite ein bisschen verlängern kann. 1 kann man sehr gut zum Lastentransport verwenden, obwohl es ein Klapprad ist. Und ja, das fanden wir spannend und dann denke ich, dass wir da auch ein ganz gutes Testfeld hingekriegt haben.
Cool. Das Spannendste an den Dingern ist natürlich, wie sehen sie aus und wie klein kann man sie falten. Ein paar haben wir noch mal da. Wir machen eine kurze Umbaupause und dann falten wir da mal ein bisschen rum. Bis gleich. Okay, wie ihr seht, wir haben nur eine Sekunde gebraucht zum Umbauen. Jetzt 2 Fahrräder sind noch da. Das ist das GoCycle und das Brompton. Die beiden, die fehlen. Das Turn ist größer als diese beiden, ne?
Genau, das Turn war das, sag mal, ausgewachsenste, größte und auch schwerste Rad, was wir hier im Vergleich hatten. Das hätte ich jetzt auch ungern hier vor der Kamera auf und zugeklappt, weil das ziemlich fummelige Angelegenheit war, fand ich. Also, weiß ich, wie das euch ging. Ich habe mir da gerne auch mal Finger eingeklemmt und sonst irgendwas. Das mir bei den beiden hier nicht so passiert.
Okay, und das Velobike liegt ungefähr zwischen diesen beiden.
Genau, das ist auch ziemlich kompakt. Das hat beim Faltmechanismus eine Besonderheit gegenüber den anderen, die alle hier irgendwo im Rahmen falten, da auch. Da faltete das Vorderrad hier an der Gabel. Ne? Also der Rahmen an sich blieb quasi starr und stabil. Das Hinterrad klappt so ein, das können wir uns gleich beim Brompton auch nochmal angucken, das macht das ähnlich. Und das Vorderrad ist halt einfach das Scharnier an einer anderen Stelle gewesen. Ja, genau. Aber es war auch eher ein, oder ist eher ein kompaktes Rad.
Okay, Steffen, dann versuchen wir jetzt mal das Großheikel zusammenzuklappen. Mal gucken, ob das mit dem Mikro klappt.
Ach, das klappt bestimmt.
Und sag für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen, was du tust. Also die Klappräder, man ahnt vielleicht ungefähr, wie groß sie sind, dieses Großheikel. Ja, was sind das für Reifen?
Das sind 20 Zoll Reifen und ziemlich breit, über 2 Zoll breit. Das ist auch ganz angenehm, weil zumindest die Vordergabel keine Federung hat und hinten hier so, nur so eine Mini-Federelement. Das schluckt dann schon ein bisschen was weg. Das GoCycle hat einen ziemlich guten Klappmechanismus, wie ich finde. Es hat halt ein Scharnier hier vorne und eins hier hinten.
Also und eins steht in der Lenkerstange, genau, und eins...
Eins mitten im Rahmen im Endeffekt. Und es steht stabil auf so einem Doppelständer. Und das kann man auch auf dem Doppelständer zum Falten so stehen lassen, was ich ganz gut fand. Also man macht hier erst den hier auf.
Das ist das Hinterscharnier.
Dann wandert der hier so nach hinten.
Jetzt das lässt sich natürlich auch relativ kompakt zusammenfalten, weil die Vorderradgabel ja eigentlich gar keine Gabel ist, sondern eigentlich nur eine Forke hat. Ne?
Genau. Dann kommt hier.
Ist das eigentlich häufiger so eine Monogabel? Das habe ich bei dem GoCycle das erste Mal gesehen.
Ich kenne das auch nur von dem GoCycle eigentlich.
Es gibt noch ein paar andere Hersteller, die haben auch Monogabeln, aber sehr verbreitet sind die nicht.
Ja.
Der Bulls hatte auch so eins, ne? Der Bulls Grinder irgendwas, aber. Ja. Schon Seltenheit.
Was GoCycle so ein bisschen vergessen hat, fand ich, sich irgendwie was für den Sattel zu überlegen. Den kann man jetzt hier zwar abmachen und dann irgendwo so da reinstecken, aber so, das wirkt nicht so ganz durchdacht wie der Rest. Dafür kann man das dann am Sattel festhalten und so vor sich herschieben. Das finde ich eigentlich ganz, ganz pfiffig gemacht und das Zusammenklappen geht durch diese beiden großen Scharniere sehr schnell.
Mhm. Das ist dann immer noch ein bisschen mehr als hüfthoch von der Gesamtbauhöhe.
Das stimmt. Wie gesagt, im Zug nehme ich dann meistens diese Sattelstange raus oder habe ich rausgenommen, muss jetzt wieder zurück, das Rad, und stecke die dann irgendwo so dazwischen. Wie gesagt, wirkt nicht so hundertprozentig durchdacht, macht es aber dann auch einigermaßen klein.
Mhm. Also der Sattel ist jetzt noch die ganz normale Höhe, die man auch zum Fahren eingestellt hat für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das Rad selber ist relativ kompakt. Wie breit ist dieses Päckchen ungefähr? Was schätzt ihr? 60 Zentimeter?
60 würde ich eher denken. Ich habe es aber nicht gemessen.
Irgendwie sowas von der Breite, vielleicht 30 Zentimeter.
Ja.
Kommst du damit gut in die Bahnen rein?
Ja, das ging bei dem noch ganz gut. Interessanterweise, man sieht es jetzt hier, wenn man den Podcast eben guckt und nicht nur hört, dass die beiden Räder jetzt unterschiedlich kompakt sind. Das Brompton ist viel kleiner. Sie sind aber gewichtsmäßig fast gleich. Also das ist minimal leichter, so 200 Gramm, 300 Gramm Unterschied. In die Bahn bin ich damit ganz gut gekommen. Das wiegt zwischen 17 und 18 Kilo. Ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, das möchte ich den ganzen Tag irgendwie durch die Gegend tragen. Dafür ist es aber auch nicht da. Aber um es mal in den Zug zu heben und dann so schön durchzuschieben, habe ich gerade heute Morgen wieder gemacht, das ging eigentlich easy.
Zum Vergleich, jetzt, wo sie so zusammengefaltet dastehen, das Turn wäre dann jetzt so in der Mitte zwischen den beiden?
Nein.
Nicht das Turn, das Turn ist deutlich größer als dieses. Ja. Das Velo wäre dann so in der Mitte, das ist dann fast eher Richtung Brompton, wenn es zusammengefaltet ist. Und genau, das Turn ist sowohl größer als auch deutlich schwerer und das faltet auch nicht so kompakt zusammen, dass man es gut greifen kann. Also hat man immer das Gefühl, es fällt alles auseinander und man trägt es dann doch lieber im aufgebauten Zustand. Also ging mir zumindest so.
Bei das Turn, ich habe es ja ein bisschen ausgiebiger benutzt. Bei dem Turn war es schon so, dass man es ganz gut auseinanderklappen konnte. Ist ja eher ein Klapprad als ein Faltrad. Mhm. Und das Einzige, worauf man tatsächlich sehr, sehr achten musste, war, dass man vorne den Lenker einmal um sich selbst dreht, um damit die Züge aufzuwickeln. Ihr habt ja diese eine Szene bei der Testfahrt noch im Auge wahrscheinlich, wo ich mich da auch beinahe langgelegt hätte, weil ich genau das nicht gewusst habe. Das war ein bisschen unintuitiv. Ansonsten fand ich es auch zum Tragen gar nicht mal so schlecht, weil es halt so diesen einladenden Rahmenteil hatte, der wirklich auch in Schwerpunktnähe war. Also ich denke, zusammenklappen würde ich es nur, wenn ich es kompakter verstauen möchte.
Ja, ich bin damit auch 3 oder 4 Mal im Zug gefahren. Das geht schon. Das war aber so das Rad, wo ich echt ein bisschen ich will sagen, ich hatte Angst, dass ich aus dem Zug geworfen werde, weil also das ist ja so ein bisschen einer der Pluspunkte von den Dingern. Ich brauche ja kein Fahrradticket, das gilt ja als Gepäckstück. Aber gerade wenn man im ICE fährt, in anderen Zügen ist es eigentlich genauso, es braucht halt Platz und da ist es schon so, immer mal wieder sind da Leute durch den Zug gekommen und irgendwie hängen geblieben und dann irgendwie vielleicht wird es auch ein bisschen dreckig, weil halt irgendwie, weil das Rad vielleicht ein bisschen dreckig ist. Mhm. Oder im ICE die Menschen, die dort so einen Wagen mit Kaffee und Snacks und so durchfahren, die haben auch schon so vernehmlich gegrantelt.
Wo hast du das immer hingepackt? Musst du das in die Gepäckstücke oder so zwischen die Sitze in den kleinen Bereich?
Zwischen die Sitze passt eigentlich nur das Brompton, vielleicht noch das Velo, also sag mal in die Sitzreihe. Mhm. Ich versuche, wenn ich das mitnehme, entweder das in das Gepäckfach zu packen bei den Wagen, wo das geht oder die sowas haben. Und wenn nicht, passt es meistens so im Eingang von den ICE-Abteilen hinter diese eine Reihe, wo nicht zwei Reihen nebeneinander sind, sondern nur eine da steht oder daneben. Mhm. Das ging eigentlich mit allen problemlos. So.
Bist du mit dem Turn auch zwischen den Sitzreihen durchgeschoben gegangen?
Notgedrungen einmal. Also da habe ich es halt eher, also habe ich es halt getragen, so vor mir her und das war eine sehr unelegante Nummer. Okay.
Also wenn man doch mal durch die Sitzreihen durch muss, sind die drei anderen dann die empfehlenswerteren.
Würde ich schon sagen.
Wenn man sich das anguckt, auch nicht viel größer als ein fetter Rollkoffer, mit dem man da ja auch durchrumpeln könnte.
Ja, aber kein Nachteil ohne Vorteil. Ne?
Ja.
Also bin ja auch mit allen Testrädern gefahren und das Turn habe ich dann auch mit nach Hause genommen auf den Pendelweg. Das sind ja ungefähr 22 Kilometer eine Strecke und das Turn fuhr sich auch so, wie man es von einem ganz normalen Fahrrad eigentlich kennt, sehr, sehr komfortabel und für solche längeren Strecken finde ich es absolut angebracht. Auch mit diesem Fahrrad ist man da ganz gut bedient.
Auf jeden Fall. Dann gucken wir uns das Brompton doch mal an. Also ein alter Kumpel von mir sagte immer, als Hardcore-Pendler in London ist er quasi mit dem Brompton durch den Supermarkt und sowas, weil es nicht anders ging.
Ja, die haben zumal zu Recht einen Ruf, dass die irgendwie gute Pendlerfahrzeuge sind, weil sie halt so klein zusammenfaltbar sind. Ne? Mhm. Da macht das Elektromodell auch gar keinen Unterschied eigentlich zu dem Brompton-Rädern ohne Motor, weil der Motor sitzt in der Vorderradnabe und der Akku, den haben wir hier stehen, den muss ich zum Transport abnehmen, das geht gar nicht anders.
Genau, Steffen hat hier so ein kleines Täschchen, also viel kleiner als ein Rucksack, ist das Ding eher so ein größeres Handtäschchen.
Genau, es gibt das auch noch in eine größere Form mit einer 20-Liter-Tasche, wo du dann noch so ein bisschen Sachen fürs Büro oder sowas einpacken kannst.
Also hier passt vielleicht ein 8-Zoll-Tablet und ein Handy rein.
Das Ladegerät passt auch ganz gut rein, wenn man das irgendwie noch aufladen
möchte. Da kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Magst du eben das Brompton einmal aufbauen?
Mag ich mal so eben machen. Gucken, ob mein Kabel lang genug ist.
Nicht, dass wir hier stolpern.
Das ist schon eine ziemlich ausgefuchste Sache. Diese Sattelstange, die hält die ganze Fuhre so ein bisschen zusammen. Das heißt, die muss man rausnehmen.
Also genau, wir hatten hier gerade ein Päckchen vor uns, das wirklich nur kniehoch.
Ja, so Koffer hoch, ne? Genau, so Koffermaß. Ne?
Ja. So, dann klappst du hier den Lenker hoch. Das sind halt zwei solche Scharniere, die nicht so wie bei dem GoCycle eben zum Klappen sind, sondern die musst du mit einer Schraube und diesem
Schraubklemme, ne?
Genau. Mhm. Dann schluppt das ganze Ding hier so auseinander, wenn man es richtig gemacht hat.
Zieht es quasi hoch und die Räder fallen fast automatisch in die richtige Richtung.
Ja, Brompton-Kenner werden mich jetzt auslachen, weil die das halt innerhalb einer Sekunde hinkriegen.
Aber das muss man ja auch sozusagen in Slow Motion für die Kamera machen, ne?
Ja, danke Michael. Genau, und hier ist auch nur eine Pedale, die zum Zusammenklappen ist, weil die zweite Pedale wiederum hält die beiden Räder hinten zusammen. Und genau, wenn ich jetzt noch den Akku einsetzen würde, wandert der hier vorne hin und dann bin ich abmarschbereit.
Wobei, bei den Testfahrten hatte ich ja immer so ein kleines bisschen, das müssen wir es auch festhalten, das hat ja keinen Ständer, hatte ich immer so ein kleines bisschen den Eindruck, ein Glück, dass die Bremsen nicht stärker sind, weil ich fand es immer so etwas kopflastig. Ne?
Ja, dadurch, dass sowohl der Motor hier vorne sitzt, als auch der Akku ganz vorne sitzt, ist das ganze Ding halt kopflastig. Ne? Also wenn man eine Treppe das mal runterträgt, ist es nicht so schlimm, weil dann kannst du eh schon nach vorne kippen. Hoch muss man es dann halt sehr weit vorne im Rahmen nehmen und es ist ein bisschen unangenehm.
Okay. Gut, magst du es noch mal kurz, weil es keinen Ständer hat, müssen wir es jetzt leider wieder zusammenbauen.
Ich bin hier irgendwie 1000 Jahre zu spät geworden, um den rechten Arm die ganze Zeit hochzuhalten.
Gott sei Dank. Genau, dann machen wir erst wieder hier hinten hoch. Klappt das hier wieder zurück. Und dann steht das auch schon da unten auf so kleinen Rollen,
was
auch ganz angenehm ist.
Die waren vorher so da, wo man einen Gepäckträger normalerweise hat, etwa, diese Rollen.
Genau.
Dann macht man das so. Dieses Schraubscharnier wieder auf, genau. Und gleichzeitig das Rad verdrehen. Ne?
Genau. Und hängt hier unten an so einem kleinen Haken, das werdet ihr hier nicht erkennen können, damit das hier nicht nach vorne wieder wegklappt. Mhm. Dann wieder den Sattel. Schwupps.
Den Sattel kannst du dann auch ähnlich wie beim Go-Cycle oben lassen, um es daran dann zu schieben. Ne?
Du könntest genau. Das, ne?
Das, warte mal. So, genau.
Ja, und das ist ein super kompaktes Kistchen, also da schieben einige Leute größere Koffer durch die Züge als dieses Ding hier.
Auf jeden Fall.
Nicht breiter als 30 Zentimeter, ne?
Ja. Schick, schick. Ja, das ist gut. Und jetzt kann man das auch einigermaßen heben. Oder wird machen. Also das Problem ist, dass man möglicherweise, wenn man durch die Mittelstange greift, sich die Finger an den Reifen schmutzig macht, oder kann man es weiter hinten?
Kannst du, also ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich da großartig dreckig wurde. Du kannst aber auch einfach am Sattel oben anpacken.
Aber es ist ja eigentlich auch dafür bekannt, ne, für diese Rollen zum Transport, dass man es dann eben tatsächlich auch schieben kann. Ne?
Zumindest so ein bisschen, weil diese dritte Rolle, die ist in das Schutzblech integriert, die ist halt super klein. Mhm. Viele Leute tauschen sich zumindest diese anderen beiden Rollen aus gegen solche Rollen aus Inline-Skates.
Ja.
Die rollen halt einfach besser. Das ist bei der hinteren dann ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es da gibt es wahrscheinlich auch findige Möglichkeiten, das zu tun. Aber einfach nur rausnehmen und wieder rein funktioniert nicht, weil die halt nur so groß ist. Mhm.
Das heißt, man rollt es eher auf den hinteren und die vordere ist nur zum Abstellen im Endeffekt. Ja. Ne? Ja, das ist ja praktisch. Vom Gewicht her, wie sind die vier Räder da?
Das leichteste war das Velo. Das wiegt 13 Kilo. Das ist auch wirklich für Klappräder generell, für E-Klappräder sehr leicht. Das war nicht nur das leichteste, es war zusätzlich das, wo das Gewicht am angenehmsten verteilt war, was man zunächst nicht denken würde, weil sowohl Akku als auch Motor sind im Hinterrad integriert, aber die haben das ganz gut geschafft, dass man es sowohl zusammengeklappt als auch auseinandergefaltet gut tragen kann. Also da ist eben nicht so eine Front- oder Hecklastigkeit wie jetzt beim Prompton. Die beiden sind so in der Mitte. Und das Turn ist mit wie viel? 23 Kilo?
22, etwas Kilo.
Mhm. Abstand das schwerste.
Wiegt nur ganz, also gerade mal 5 Kilo weniger als mein normales E-Bike mit 2 Akkus.
Genau, aber das ist, wie Michael vorhin sagte, also was man dann positiv beim Turn merkt, das ist schwer, das fährt sich aber eben dann auch wie ein vollwertiges Fahrrad. Bei den leichten merkt man es auch, dass man Kompromisse macht. Also das Prompton, das würde ich jetzt nicht 20 Kilometer pendeln. Das ist dann halt wirklich für die letzte Meile gedacht. Und das Velo ähnlich. Und das Go-Cycle ist so zwischendrin.
Genau, Reichweite. Habt ihr die im Kopf ungefähr?
Die sind die kleineren, auch wieder die leichteren. Auch das ist dann ein Kompromiss. Da sind kleine Akkus drin. Ich glaube, das Velo hat 175 Wattstunden. Also das ist sehr wenig. Wenn wir das, wir haben die auch schon beansprucht. Wir haben die in hoher Unterstützung gefahren im Test. Da hat es keine 30 Kilometer gehalten oder gerade so 30 Kilometer. Die Rekuperation, das heißt, man tritt rückwärts, dann wird ein bisschen Energie dem Akku zugeleitet.
Das ist eine Besonderheit bei dem.
Das ist eine Velo-Besonderheit. Ja. Das mag funktionieren. Wir konnten es ein bisschen schwer testen, weil wir Glück und in dem Fall auch Pech hatten fürs Testszenario, dass wir halt durch den Stadtwald in Hannover fahren können. Da musst du kaum halten. Also wenn das kann man dann machen, wenn man auf eine rote Ampel zufährt, kann man zurücktreten, dann bremst das leicht ein. Du kannst dadurch das hinauszögern, dass der Akku leer wird, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man dann unendlich mitfahren kann, auch in leichteren Unterstützungsstufen. Das zusätzliche Problem beim Velo war, dass man das ganze Fahrrad immer hochnehmen muss. Wenn man im Büro arbeitet, muss man immer komplett das Rad an die Steckdose tragen. Beim Prompton, das hält auch nicht so lange, es waren auch so um die 30, 35, 40 Kilometer. Ja. Was da aber nicht so ein Riesenproblem ist, weil wir den Akku hatten wir ja gezeigt, dass so eine kleine Tragetasche, die man ohnehin mitnehmen muss. Das heißt, das ist kein Problem, das bei der Arbeit dann einfach zu laden. Mhm. Und das Turn,
ja, das gehalten von 80 Kilometer mindestens. Ja, ne? Also das Turn hat ja einen 500 Wattstunden Akku, einen ganz normalen Bosch Akku. Es ist ja auch entsprechend mit einem Bosch Mittelmotor ausgestattet. Da erzielt man eben die marktüblichen Reichweiten und
Was war das jetzt für eine Reichweite nochmal bei dem Turn?
Bei dem
85?
Ja, also sagen wir, im Alltagsbetrieb kommt man damit hin. Natürlich sind jetzt die Angaben auf einer Messstrecke immer ein bisschen anders. Ne? Es hängt ja sehr viel auch davon ab, wie man selber fährt, was man für eine Topografie hat, wie der Wind steht, wie kalt es draußen ist und so weiter und so weiter. Aber im Alltagsbetrieb kam ich locker zweimal hin und zurück. Ne? Und das würde eben bedeuten über 80 Kilometer.
Was dann auch heißt, man muss sich gar nicht drum kümmern, ob man es im Büro laden muss, sondern dass man die normalen Pendelstrecken, da kann man sich aufs Zuhause-Laden beschränken. Mhm. Und beim GoCycle noch?
Das hat auch einen 300 Wattstunden Akku, so wie das Brompton. Ich habe aber bei, sag mal, 10 Kilometer mehr ungefähr rausgekriegt normalerweise daraus. Das hängt mit der bisschen ausgefeilteren Motorsteuerung zusammen, glaube ich. Das Brompton hat da drei feste Stufen. Und das GoCycle regelt das ein bisschen feiner, habe ich zumindest das Gefühl, und man kann in der App da einiges irgendwie einstellen. Und es hat halt auch größere Räder, ne? Das irgendwie, es rollt halt einfach ein bisschen leichter.
Und Turbo Boost.
Und den hervorragenden Turbo Boost.
Der hat Spaß gemacht. Ich bin da auch eine Runde, sind wir zu viert gefahren, das war schon sehr spaßig. Die Akkus, genau. Kann man sie beim Brompton, muss man den Akku sogar rausnehmen? Wie lädt man den? Braucht man ein Ladegerät dafür?
Genau, man braucht ein Ladegerät dafür. Ich suche mal, hier ist so eine Gummiklappe.
Mhm. Und, ein proprietärer kleiner Anschluss ist das?
Genau, hier ist so ein 5-Pin-Anschluss. Mhm. Beim GoCycle kann man ihn rausnehmen, ist aber ein ziemliches Gefummel, würde ich uns hier vor der Kamera gerne ersparen. Man muss dieses Scharnier hier vorne aufmachen und dann kann man ihn so ein bisschen irgendwie entriegeln und hier vorne rausziehen.
Also aus den Rohren quasi würde man ihn dann rausziehen.
Genau. Mhm. Und sonst, der hat so einen runden Konnektor, den man über so eine kleine Klappe an der Seite und einfach reinstöpselt.
Dazu muss man den nicht rausnehmen dann?
Nee, den bleiben. Kann man drin lassen.
Mhm. Man kann ihn auch draußen dann
laden? Ja, man kann ihn auch draußen laden. Okay. Ja. Also ich glaube, das ist eher dafür gemacht, dass du das so drin lässt und jetzt nicht täglich ein- und ausbaust. Weiß nicht, ob man damit dann, wenn das Szenario ist, ob man damit dann glücklich wird, weiß ich nicht. Beim Turn kann man ihn auch entnehmen.
Er ist ja, sagen wir, in Schwerpunktnähe, also über dem Motor platziert und ist ein ganz handelsüblicher 500 Wattstunden Akku von Bosch. Da gibt es eigentlich wenig Besonderheiten. Natürlich ist wie immer erwähnenswert, dass da unten diese Gummiklappe, um den Stecker jetzt dort anzubringen zum Aufladen, dass die gewohnt fummelig ist. Ne? Ja. Also wenn man da mal bei Regenwetter fährt, dann geht es nicht ohne Dreckfinger.
Okay. Aber das heißt, alle haben eigentlich eine Reichweite von mehr als 30 Kilometern. Das heißt, solange man nur 15 Kilometer pendelt, muss man sich im Büro aufladen, gar nicht drum kümmern, sondern kann zu Hause laden. Ja. Im Endeffekt, okay. Wenn man mehr mitschleppen will, wie verhalten Sie sich Richtung Gepäckträgern?
Unterschiedlich. Da ist, würde ich sagen, das Vectron S10 von Turn unser Musterschüler gewesen. Ja, ja. Also das hat einen in den Rahmen integrierten Gepäckträger, der auch richtig viel aushält. Und es ist einfach das stabilste Rad gewesen, fand ich.
Das war auch ein Standardgepäckträger. Also
nicht nur das, man kann mehr als einen Standardgepäckträger dran bauen. Auch kindersitztauglich ist er und eine Auflast von, ich glaube, es waren 27 Kilo oder so sind möglich. In jeder Hinsicht sehr, sehr stabil.
Taschen passen auch direkt dran, ohne dass man irgendeinen Zusatzadapter.
Also ich habe das ausprobiert mit meinen Ortlieb-Taschen, mit meinen VD-Taschen und so, das ging völlig problemlos.
Cool. Und hier die beiden, die vor uns stehen, das Brompton und das GoCycle. Ich sehe hier keinen Fahrrad, keinen Gepäckträger.
Nee, und es gibt noch keine Standardaufnahmen. Also da muss man normalerweise dann auch spezielles Zubehör kaufen, meistens beim Hersteller selbst, die das darauf angepasst haben. Das funktioniert dann schon, aber es ist halt auch entsprechend teuer. Das ist beim Velo das Gleiche. Also es sind halt jeweils dann 16, 20 Zoll Fahrräder. Da gibt es ja nicht so standardisierte, viele Gepäckträgerlösungen. Das heißt, in der Regel greift man dann doch zu der Herstellerlösung zu und das ist dann teuer. Ich weiß nicht, ich glaube, über 100 Euro ist das
deutlich
bei allen Herstellern gewesen.
Also beim GoCycle zum Beispiel, es gibt ohnehin sehr, sehr wenig Zubehör. Und das einzig sinnvolle Zubehör, abseits von einer Abdeckplane und irgendwelchen Rahmenaufklebern, ist halt der Taschenhalter, der dann da so an der Sattelstütze angeschraubt wird. Der kostet halt 240 Euro. Für einen reinen Taschenhalter, wo du nicht halt irgendwie einfach schnell was drauf machen kannst. Mhm. Und ist auch seit Wochen nicht lieferbar. Also bringt er mir noch nicht mal was. Was viele Leute bei oder bei Falträdern generell, bei Brompton ist es sehr beliebt, bei anderen auch, ist halt eine Tasche vorne am Lenker zu befestigen, so wie bei Brompton hat der Akku, fällt halt da mit der Akkuposition weg oder man muss diese größere Tasche sich besorgen. Das Velo und das Turn waren, das ist allerdings auch Zubehör mit so einer Clickfix-Halterung vorne ausgestattet. Okay. Mhm. Da kann man also da auch irgendwie Taschen dran machen, das geht dann auch ganz gut.
Wobei wir bei den Testfahrten gemerkt haben, je nachdem, wie so die Brems- und Steuerkabel sind, verheddert sich das manchmal schon da.
Ja, also da muss man tatsächlich einmal drauf achten. Also man macht diesen Fehler auch nur 1,0 Mal. Es
ja.
geht nicht öfters, auf die eine oder andere Weise.
Ja. Okay. Es gibt für manche Mountainbikes oder sowas ja spezielle Gepäcksachen, die man sich an die Sattelstütze anbringt oder an den Lenker oder sowas. Ist bei denen auch nicht so ganz einfach, so Kram anzubringen. Ist nicht
ganz einfach. Also wenn man da an diese Bikepacking-Taschen denkt, also da brauchst du ja auch irgendwo einen Rahmen. Also wenn du irgendwas ins Rahmendreieck hängen willst, brauchst du erstmal ein Rahmendreieck. Geht beim Prompten schon mal gar nicht. Das Gleiche ist, vorne gibt es dann ja so, ja, die haben auch teilweise keine Standardlenker, da funktioniert es schon, so eine Lenkertasche vorne kann man sicherlich machen, irgendwie dran kleben mit Klett, hinten an die Sattelstütze, das geht sogar relativ gut, weil man zwischen Sattel und Rad eben sehr viel Platz hat. Das heißt, da besteht keine Gefahr, dass man dann irgendwie mit den Taschen auf den Lenker dotzt, also das geht schon.
Du musst nur gucken, wenn du sie dann regelmäßig zusammenfaltest, da zum Beispiel müsstest du sie dieses Mal entweder abnehmen oder das halt rausstehen lassen.
Ja, das ist ja auch das Problem mit Werkzeugtaschen, wenn man jetzt mal gerüstet sein möchte für einen Reifenplatzer oder, na, nicht Platzer, dann kann man sowieso nichts mehr machen, aber halt für einen Platten einfach, dann ist das auch mit den Falträdern meistens etwas schwieriger. Wir haben ja auch diese niedlichen Luftpumpen-Imitationen gesehen, ne? Bei einigen Rädern.
Irgendwo ist hier eine versteckt bei den
Brompton. Irgendwo in diesem Suchbild ist eine Luftpumpe.
Ist hier auf der anderen Seite, man sieht sie eh nicht
versteckt, in
der
Kamera. Genau.
Ja. Mhm. Das heißt also, wenn man viel Gepäck regelmäßig mitnehmen möchte, nimmt man das Turn oder packt das lieber in den Rucksack? Oder hat vielleicht so gerade Glück, dass es in die kleinen Taschen passt, was man da so braucht?
Ja, ich meine, da muss man eben auch wissen, was man dann sich kauft, wenn man so ein Faltrad nimmt, weiß ich nicht. Also ob man dann ein Rad kauft, wo man einen Hauptwert eben auf den Transport legt. Halt. Dafür gibt es dann vielleicht einfach normale Räder, die besser geeignet sind.
Okay, gut. Eine Sache, die mich immer noch interessiert, Scheibenbremsen. Normalerweise denke ich immer, wenn man sein Rad einfach mal so in die Fahrradständer rumpelt oder wenn es in den S-Bahn-Fahrradwaggons super voll wird und alles rumpelt gegeneinander, ist doch so eine Scheibenbremse nicht das Robusteste. Ne? Oder was würdet ihr sagen? Das Problem ist ja, wenn sie eine Macke kriegt, kann man gar nicht fahren. Wenn eine normale Bremse einen Schlag kriegt, ja, bremst es halt nicht mehr so gut.
Ja, ich bin jetzt in den letzten Jahren bestimmt 30.000, 40.000 Kilometer gefahren, vieles davon auch mit Scheibenbremse. Ich hatte damit in der Praxis kein Problem. Was ich schon wichtig finde, ist, wenn man gerade mit einem schwereren Fahrrad motorisiert ist, dass schon die Bremsen an sich, sagen wir mal, hydraulische Bremsen sind. Also eine Magura oder sowas in der Art würde ich da schon gut finden. Wir haben es ja auch gemerkt, dass einige oder das eine oder andere Falt- bzw. Klapprad im Test hatte ja sowas nicht und das hat man sehr deutlich gemerkt im Fahrverhalten bzw. im Bremsverhalten.
Ganz genau. Wie bremsen die Fahrräder? Welches war das, was also nicht so gut ist?
Das Turn, das bremst praktisch aus dem Stand, da fliegt einem das Gebiss aus dem Mund.
Ja, das hat Scheibenbremsen, ne?
Also das war auf jeden Fall praktisch sofort zum Stehen zu bringen und ich denke, also aus Erinnerung wäre, glaube ich, das Prompten schon dasjenige gewesen, was am schlechtesten gebremst hat. Da musste man praktisch vorher mit dem Fähnchen winken und sagen, Achtung, ich habe jetzt vor anzuhalten, das ist so wie so ein Tanker, ne? Und nach 2 Kilometern steht er dann. Also nee, im Ernst, also so ungefähr so, es braucht schon so seine 20, 25 Meter, bis man stand.
Genau, das hat ja auch so Felgenbremsen und da war auch der Wechsel immer gefährlich. Wenn man erst das Brompton gefahren ist und dann sind wir aufs Turn umgestiegen, das einfach 10-mal so gute Bremsen hat gefühlt. Also das war tatsächlich einfach gefährlich erstmal, weil du nicht mehr wusstest, wie schnell das bremst. Also.
Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass es dann eben auch noch kopflastig ist. Ne? Wenn dann die Bremse vorne dann auch noch besonders gut beißt, ne? Dann kann man sich damit natürlich auch leicht in so eine erdnahe Umlaufbahn katapultieren. Ne?
Also ich fand auch, also drei hatten halt Scheibenbremsen und das Brompton halt nicht. Das hat man gemerkt. Das ist jetzt nicht unbedingt so, es muss nicht total schlecht sein, wenn man keine Scheibenbremse hat. Nee. Aber gerade wenn wir hier durch die Eilenriede, durch den Stadtwald und über diese steilen Brücken gefahren sind, über den Messeschnellweg, und man da runtergefahren ist, also kriegt vielleicht keine Angst, aber richtig sicher fühlt sich das auch nicht an, wenn man halt dann richtig bremsen muss halt.
Das fand ich auch, ja.
Muss man halt wissen, wie es Geläuf ist, wo man so unterwegs ist und wie man selber das irgendwie für sich einschätzt.
Ja, ich meine, man muss ja auch immer den Einsatzzweck sehen. Was hat man damit vor? Wie viele Kilometer fährt man damit? Es ist in der Regel ja kein Reiserad. Ich denke, es muss nicht unbedingt Scheibe sein. Eine gut dosierbare Felge, nach Möglichkeit hydraulisch, wäre schon ganz passend. Natürlich ist bei dieser Kategorie Fahrrad natürlich auch immer interessant. Jedes hervorragende Bauteil, was man da jetzt spendiert, erhöht natürlich auch immer das Gewicht. Ne?
Das Brompton hat aber keine Hydraulikbremse, ganz normale Felge?
Also gefühlt war das jetzt eine ganz normale Felgenbremse, aber das weißt du jetzt
besser. Wir können es nachgucken, ich weiß es aus dem Kopf jetzt auch gerade nicht, aber sie hat mich einfach... Technik hin oder her nicht überzeugt.
Ja, also das bremst zumindest schlechter als meine private Hydraulikbremse.
Ja. Ja. Generell hat man, finde ich, beim Brompton das Gefühl gehabt, dass es halt das Brompton, das ein Erfolg ist, also das kleine Faltrad, und dann ist einfach ein E-Motor dran gebaut und ansonsten nichts verändert. Das merkst du halt an Stellen. Nicht nur an der Bremse, auch der Motor fährt sich sehr eigenartig. Also die anderen haben sich halt viel natürlicher gefahren, viel natürlichere Kraftentfaltung gehabt. Das ging sehr abrupt teilweise los. Dann hat es weiter angeschoben, wenn man schon aufgehört hat zu treten. Also das Hauptargument fürs Brompton ist halt, dass es sehr klein sich zusammenfalten lässt. Das hat's aber, kannst du aber halt auch ohne Motor. Also bei dem würde ich überlegen, brauchen wir überhaupt einen Motor? Das ist bei dem schon die Frage, drängt sich ein bisschen auf, weil es einfach auch deutlich teurer ist mit E-Motor.
Okay. Sonst im Test haben sie sich aber alle ganz gut verhalten. Also bis auf das zumindest stabil. Also der Faltmechanismus hat funktioniert. Die Bremsen haben irgendwie den ruppigen Bahnbetrieb überlebt.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Bei so einem Rad, was halt einfach ein Gelenk mitten im Rahmen hat, da knirscht vielleicht auch schon mal eher was oder knackst mal mehr, weil es halt einfach mehr bewegliche Teile sind. Oder auch halt jetzt zum Beispiel beim Brompton oder beim Velo mit dem Hinterrad, was halt so komplett ausklappt, das merkt oder hört man schon ab und an mal. Aber ich finde, man ist damit schon irgendwie ordentlich unterwegs und gibt dir recht, Robin, der Motor von dem Brompton, der ist schon so ein bisschen eigensinnig, eigenartig vielleicht auch. Manchen Leuten gefällt das auch. Also meine Frau ist damit gefahren und sagt, oh, super, ne, das ist irgendwie so, das zieht schön und irgendwie, ja, ne, es ist irgendwie, aber es ist weniger natürlich so. Generell finde ich aber, sind sie alle ordentlich gefahren.
Ja, das würde ich auch sagen. Also man konnte sich an jedes Fahrrad eigentlich auch gewöhnen, selbst an dieses Velo, was ja eine sehr ungewöhnliche Art und Weise zu schalten hat und wo man ja auch erstmal lernen muss, dass diese Gangsprünge sehr, sehr, sehr weit auseinander liegen, dass man also oft wie so eine Altstimme zu hoch oder zu tief ist. Ne?
Genau, also das müssen wir nochmal erklären. Was hat das für eine Schaltung?
Die schaltet man mit einem Fersenkick. Ne? Und zwar drückt man sozusagen jeweils einen Stift in die Achse, wodurch sich dann die Übersetzung ändert. Ne? Und,
also die Pedale muss vorne sein, mit der man kickt quasi.
Sie muss vorne sein mit der Seite, mit der man kickt. Und wenn man sozusagen den anderen Gang wählen will, muss die andere Pedale vorne sein. Und mit dem jeweils anderen Fuß muss man dann halt kicken. Ne?
Wie viele Gänge hatte das?
Zwei.
Zwei wirklich, also nur hoch und runter.
Genau,
nur
der sogenannte Schlumpfdrive.
Schlumpfdrive. Ja. Ne? Und
das haben auch andere Fahrräder noch?
Genau, das haben auch andere. Das kann man auch nachrüsten lassen, auch bei dem Velo. Man muss das nicht direkt damit kaufen. Man kann es auch ohne diese Schlumpfschaltung kaufen und die dann nachrüsten lassen. Das ist halt so ein Planetengetriebe in der Radnabe vorne, also im Tretlager drin, nicht hinten im Hinterrad. Argument von Velo ist halt, ist einerseits, du brauchst weniger Kabel, du hast nicht vorne das Kabel am Lenker, das beim Falten praktisch. Es ist wohl wartungsärmer, das ganze Prinzip. Also du hast wirklich ja, du bist ja direkt an der Schaltung dran mit diesem Stift. Ist schon nachvollziehbar, aber wir haben uns ein bisschen schwer getan, die ersten 3-4 Ausfahrten, und dann irgendwann ist es auch kein Problem mehr. Also ja, man tritt halt einmal mit der Ferse diesen Stift rein und dann ist die Übersetzung geändert und gut ist.
Also ich bin es während unserer Testfahrt einmal gefahren, und einmal fahren reicht nicht, um da warm zu werden, aber ihr seid warm geworden damit. Ja.
Das ist heißt auch da nicht so schnell wie eine Handschaltung. Also das wird es, glaube ich, auch nicht.
Velo sagt es auch selber. Also sagen wohl auch den Leuten, die das dort irgendwie kaufen im Laden oder so, und zumindest sagte man mir das am Telefon, dass man die Kunden schon darauf aufmerksam macht, da braucht man schon 20, 30, 40 Kilometer, um sich so richtig damit warm zu werden. Irgendwie hat sowas schön Beiläufiges, wenn man es dann mal so raus hat, finde ich. aber man kann halt auch nicht damit angeben, sieht eh keiner. Also was mich fast mehr gestört hat als, sag mal, der Vorgang des Schaltens, war der unheimliche Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten.
Ja, genau.
Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Velo begründet das ein bisschen damit, wir sagen, das ist dann für die Leute, die schneller als 25 fahren wollen, wenn der Motor halt aufhört, und die dann halt wirklich ordentlich reintreten wollen. Und sie bieten das auch noch in einer zweiten Konfiguration an, quasi mit einer Untersetzung für sehr bergiges Geläuf. Komme ja auch aus Österreich, keine Ahnung. Wobei in Wien sind es auch nicht so viele Berge, aber ne, trotzdem. Dann eben mit einer, dann nennen sie es, das, was wir hatten, ist der Speed Drive, das andere ist der Mountain Drive, damit du dann halt ordentlich irgendwie hochstrampeln kannst.
Wobei ich jetzt den niedrigsten Gang so im normalen E-Bike-Tempo schon, sagen wir mal, etwas seltsam übersetzt fand, weil man muss ja auch schon mit einer sehr hohen Trittfrequenz zugange sein.
Das, ja, hat schon manchmal ein bisschen was von Nähmaschine irgendwann.
Ja.
Also müsste eigentlich noch hügeliger sein als bei uns selbst.
Ja, dafür. Eigentlich würde ich mir dann eher noch so eine Version in der anderen Richtung wünschen.
Noch speediger, ja. Die Weser-Bergland-Version, die norddeutsche Platter-Version und die österreichische Version.
Wobei ich habe zum Beispiel mit dem Turn ja etwas intensiver auch mal ausprobiert, wie man damit fährt, wenn der Akku mal alle ist oder ausgeschaltet ist. Und da war ich auch relativ überrascht mit dem Turn, wo ich jetzt eigentlich erwartet hätte, dass es, weil es halt ein sehr schweres Fahrrad ist, auch, sagen wir mal, deutlich unkomfortabler wird, war es doch so, dass es sich sehr angenehm fahren ließ. Also auch ganz ohne Akku. Man hatte nicht das Gefühl, dass man gegen irgendeinen Widerstand noch antritt. Das ist natürlich auch klar dem Motor geschuldet, der dann komplett auskuppelt. Ne?
Es hat auch die meisten Gänge. Ne? Es hat eine 10-Gang-Kettenschaltung.
Genau.
Velo, wie gesagt, 2 Gänge. Das GoCycle hat 3. Und das Brompton bringt immerhin auch eine 6-Gang-Schaltung darunter. Das ist eine Kombination aus Kette und Narbe. Fand ich auch eigentlich ganz, ganz cool, so, dass man da ein bisschen mehr variieren kann. Wenn man einigermaßen viel fährt und man fährt eher im Flachen, wird man längst nicht alle von den 6 brauchen.
Ja.
Aber in dem Fall ist brauchen besser als haben besser als brauchen. Also wenn du mehr Gänge hast, schon ganz gut.
Cool. Und so generell im Vergleich zu anderen E-Bikes, die Klappmechanik macht es alles ein bisschen wackeliger. Fehlen sonst irgendwelche wichtigen Aspekte, die ein modernes E-Bike hat? Also außer Gepäckträger und klappert nicht. Wir haben alle Konzepte.
Also ich habe mich tatsächlich gewundert, ne? So von wegen Klingel und so. Ich habe ja erst gedacht, ja, die haben vielleicht keine Klingel oder Lichteinlage vergessen oder sowas, was ja heute oft der Fall ist. Aber ich habe mich da doch gewundert über die Ausstattung. Die war doch vergleichsweise gut. Natürlich, was Steffen ja schon gesagt hat, Gepäckkonzepte sind da unterschiedlich, ne? Und auch eben so die Basisreparatursachen fehlen halt auch. Ne? Aber
Und auch den Motoren selbst merkst du es an, oder den Gangschaltung bei den beiden kleinen, bei Velo und Brompton.
Und die Ständer sind halt oft ein bisschen fummelig, ne? wenn überhaupt vorhanden.
Ja. Aber gerade wenn man es Turn vergleicht, wir hatten auch die Gangschaltung schon angesprochen, also das von Komponenten ja wie ein ausgewachsenes E-Bike ausgestattet. Also bei dem merkt man es wirklich kaum.
Apropos, wir müssen noch was merken zwischendurch. Wir machen noch mal kurz den Sponsor.
Raus aus dem Bermuda-Dreieck der Cyberbedrohung. Das ist heute Prio Nummer 1 für jedes Business. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit das einfache und effektive Enterprise-Passwort-Management von LastPass und schützen ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com/heise-ct-uplink.
So, und umdekoriert haben wir jetzt hier sehr schön. Also die sind doch alle vier sehr unterschiedlich im Endeffekt. Wofür braucht man überhaupt ein Pendelfahrrad? Wir haben immer schon angesprochen, du fährst mit der Bahn und dann quasi von den Bahnhöfen, Büro und nach Hause. Was wären andere Ideen, was man mit so einem Faltrad eigentlich macht?
Also mit dem Turn kannst du halt auch einfach eine Tour machen, wo du nicht hinfahren, also wo du vielleicht zumindest mit dem Auto anreisen musst oder auch mit dem Zug und trotzdem dann Strecke machen willst. Das kannst du halt, ein Trekkingrad wird bei manchen Autos eng, bei den meisten. Und bei den meisten, und das kannst du zusammenklappen und kriegst auch in einen normal großen Kofferraum, würde ich sagen, zwei Turns noch irgendwie gerade so rein. Ansonsten klar, das klassische Pendeln. Es geht mit allen mehr oder weniger gut. Ich hab gesagt, ich brauche auf gar keinen Fall so ein Klapprad. Und kaum hatten wir die Testräder, musste mein Auto in die Werkstatt. Und ich konnte das Klapprad einfach hinten reinschmeißen und dann mit dem Klapprad zurückfahren. Also ist im Alltag doch praktischer, als ich dachte anfangs.
Mhm. Ja, es ist halt auch ein klassisches Zubringerfahrzeug, was man oftmals eher, sagen wir mal, in der Peripherie einer größeren Stadt ganz gut gebrauchen kann. In der großen Stadt hat man ja so als letzte Meile Fahrzeug oft auch so neumodischen Kram wie funktionierende Busse oder Tretroller oder halt auch Leihfahrräder, die man so als, die man überall abstellen kann. Das fehlt ja oft gerade, sagen wir mal, schon bei kleineren Städten im Umland. Und da ist es natürlich, denke ich, auch eine praktische Geschichte, wenn man dann mit seinem eigenen Fahrrad irgendwo hinfahren kann, es mitnehmen kann, sprich Stichwort Diebstahlgefahr und so weiter. Und man hat es dann eben auch auf dem zweiten Abschnitt der Fahrt, wenn man eben aus dem Zug wieder aussteigt und dann vielleicht noch ins Büro fährt. Das ist ja auch bei uns der klassische Fall.
Ich finde es auch angenehmer, was du sagst, mit mein eigenes Rad dann mitnehmen, als was viele Menschen auch machen, sich so ein Schrottrad zu besorgen, was ich halt am Bahnhof dann irgendwo stehen lasse, für den Weg dann von mir aus zum Büro oder nicht, wo mir dann quasi, wo ich sage, ist ja auch egal, wenn es irgendwie wegkommt. Das ist aber dann oft halt auch einfach ein billiges Rad, was eigentlich nicht so richtig viel Spaß macht, sondern das ist halt da, weil, naja Gott, wenn eben was passiert, ist nicht so schlimm.
Ja, und du musst dich ja trotzdem drum kümmern und das einmal auch im Jahr zur Inspektion oder sowas.
Ja, und dann habe ich dann irgendwie halt, habe ich halt mein Rad, ich weiß, das ist genau irgendwie so, wie ich es haben möchte und nimm das mit. In den Kofferraum einladen finde ich auch ganz gut, weil du kannst dann, du brauchst halt keinen Fahrradgepäckträger, du musst nicht aufs Dach hieven oder so, du musst so ein Ding da an der Anhängerkupplung spazierfahren. Ob man das jetzt persönlich als Einsatzzweck braucht, das muss man dann natürlich selber beurteilen. Aber gerade so die kompakteren Räder, also wir haben es jetzt hier, sieht man auch in dem Heft, auf dem Titelfoto, drei passen da locker in so einen Kombi rein. So, ne? Vielleicht, wenn man ein bisschen knollt, auch vier. Ne? Dann kannst du schon fast einen Familienausflug machen, ohne dass du halt irgendwie einen Fahrradträger brauchst und hast für jede Person ein Rad dabei. Mhm. Dazu vielleicht noch so Sachen wie Camping, oder vielleicht von mir aus die mit einem Boot fahren oder so. Da sieht man gerade so kleinere Räder gerne mal irgendwie noch drauf liegen. Ist schon nicht so unpraktisch, wenn man eben den Einsatzzweck dazu hat.
Oder ein Campingmobil könntest du auch irgendwo noch in die Ecke stellen. Ja.
Ja. Wobei noch kompakter wären natürlich dann auch Klapp- beziehungsweise Falträder ganz ohne Motor. Die sind natürlich dann auch von der Handhabung ein bisschen leichter und für viele Zwecke auch vollkommen ausreichend.
Absolut.
Mhm. Und manchmal mag auch ein Elektroroller für solche Zwecke dann sinnvoll sein, um mal eben Brötchen zu holen oder so. Ne?
Ja. Muss man mögen. Also es ist halt wieder eine komplett andere Art Fahrzeug, ne? Also irgendwie noch kleinere Räder, weil das ist das, was mir im Vergleich zum großen Rad dann einfach am meisten fehlt, ist mehr Radgröße, weil es dann einfach dann, das habe ich gerade bei dem Brompton, was die kleinsten Räder hat, gemerkt, 16 Zoll ist halt echt nicht so viel. Und wenn du dann über grobe Bordsteine oder sonst irgendwie fährst, da hat auch der Akku ab und an mal den Kontakt verloren. Das fand ich nicht so cool dann für ein paar. Meistens ist er dann so nach 3-4 Sekunden wieder angesprungen quasi. Er blinkt dann wie verrückt und manchmal habe ich so drauf gedrückt wieder und dann ging es wieder. Das hängt dann auch mit kleinen Rädern, in dem Fall auch noch relativ schmalen und ziemlich hart aufgewundenen Rädern zusammen. Zum Beispiel das Go-Cycle und das Turn mit, also das Velo hat auch 20 Zoll, aber die beiden haben breitere Reifen, die haben über 2 Zoll breite Reifen. Das ja, man sieht das ja, wenn man denn, sich das hier anschaut und nicht nur hört, das sieht ja schon fast aus wie so ein Ballonreifen und das bügelt auch ein bisschen was weg.
Ja, okay. Ich fand es auch praktisch, mir zu überlegen, dieses Turn, gerade weil man das volle Gepäck hinten drauf packen kann. damit eine Tour zu machen und in den Bahnhöfen besser voranzukommen. Also mein Gott, ganz oft, hier gibt es Aufzüge, da passt man mit einem normalen Fahrrad gar nicht rein. Und da so ein Klapprad ist zumindest schon mal kleiner, ohne dass man es klappen müsste, passt man da in manchen.
Ja, das ist tatsächlich in vielen Bahnhöfen ein Problem, dass die Aufzüge vielfach nicht mehr für heutige Fahrräder geeignet sind. Die sind zu kurz, ne? Und eben das schon angesprochene Thema ist ja auch Diebstahlschutz. Ne? Man macht irgendwo eine Fahrt hin und guckt hinterher nach seinem Fahrrad und ist dann ganz verwundert, weil plötzlich zwei da stehen. Ne? Das ist halt immer noch ein ungelöstes Problem vielfach. Mhm. Die Politik geht da ja auch nicht dran ans Thema. Fahrraddiebstahl ist heute auch eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Die Testräder haben ja, ich glaube, zum Teil eben auch über 4.500 Euro gekostet. Das ist dann schon ein bisschen mehr als so ein einfacher Ladendiebstahl. Ne?
Mhm. Oh ja, über Preise müssen wir vielleicht gleich auch noch ganz kurz reden. Und das ist auch vielleicht für viele Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, noch auch ein wichtiger Aspekt. Wenn man das teure Rad gar nicht draußen stehen lassen möchte, auf der Straße keine andere Möglichkeit da ist, hat man das Ding vielleicht schneller noch jeden Tag in die Wohnung geschleppt oder, wenn man Glück hat, mit dem Aufzug da hochgefahren als normale Elektroräder. Das auf jeden Fall, wenn man überhaupt einen Aufzug hat in der Bahn jetzt wiederum und nicht sowieso alles die Treppen hochschleppen muss.
Ja, und da braucht man auch, sagen wir mal, vor diesen Faltmechanismen braucht man jetzt auch keine großartige Angst zu haben, egal bei welchem Rad. Wenn man dieses Rad ein paar Wochen benutzt, dann geht das sofort irgendwie zack, zack, in Fleisch und Blut über, auch wenn halt irgendwie zum Beispiel beim Velo einfach ein paar Arbeitsschritte mehr vielleicht sind. Wenn man das regelmäßig verwendet, ist das unkompliziert.
Dann ganz kurz noch zu den Preisen zum Schluss. Was kostet wie viel? Gibt es die auch ohne Elektro?
Die genauen Preise weiß wahrscheinlich Steffen am besten. Alle kosten viel.
Ja.
Und es hängt natürlich total viel auf. Ich glaube, es fing bei 3.000 an und zumindest das Brompton hatte ich ja erwähnt, das gibt es auch ohne Elektro. Das Turn in irgendeiner Art auch. Ich weiß nicht, ob es genau das dann ohne Elektro gibt. Und das Velo gibt es auch. Und die Preisunterschiede sind teils echt eklatant. Also das Velo kostet weniger als die Hälfte oder knapp die Hälfte ohne Elektro. Statt dieser Zweigang-Schlumpfschaltung hat es dann eine Zehngang-Schaltung. Also da muss man schon überlegen, brauche ich wirklich diesen E-Antrieb? Also beim Velo reden wir, glaube ich, von etwas über 3.000 mit E-Antrieb und 1.700 so circa mit der Zehngang-Schaltung, die im Alltag natürlich auch Vorteile haben kann. Also es kann auch sein, dass man das selbst viel praktischer findet. Es ist dann noch ein bisschen leichter. Man muss es nie laden. Also die Unterschiede sind enorm, die genauen Preise, Steffen.
Ja, 3.300 war das Velo in der Konfiguration oder in der Anfangskonfiguration. Der Schlumpfdrive kostet dann nochmal einen Aufpreis von 300. Gibt es auch noch deutlich teurer, meine ich, mit einem Titanrahmen. Ich überlege gerade, ob es das E-Bike auch gab oder nur das ohne Motor. Das GoCycle war 3.800. Kann man auch noch ein bisschen draufzahlen, wenn man es mit ein bisschen Carbon in dem mittleren Teil vom Rahmen haben will, dann kostet es glaube ich 200 Euro mehr. Und dann gibt es aber auch noch das G4i, das geht bis über 6.000 Euro. Das hat dann nochmal ein bisschen edlere Materialien, es hat auch kein Display am Lenker, aber nicht nur 5 LEDs, sondern mehr. Und hat eine andere Beleuchtung vorne und so. Wobei ich an der Beleuchtung gar nichts auszusetzen hatte, die ist voll okay. Mhm. Das Turn war das teuerste bei uns im Vergleich mit 4.400 und das Brompton war glaube ich 3.500. Also sind alle auch für E-Bikes jetzt nicht günstig so.
Aber das findet man ganz oft und da muss man auch beim Kaufen sehr aufpassen, welche konkrete Ausstattung man da jetzt bekommt. Also wenn ich mir meinetwegen auf der Website von Turn mal alle verschiedenen Modelle anschaue, damit bin ich schon eine Weile beschäftigt, ne? Um da erstmal herauszufinden, wie sind die Ausstattungsvarianten, welche will ich davon haben, das muss man ja auch erstmal klären. Brauche ich überhaupt sowas wie eine App am E-Bike? Wie viel Anzeige will ich überhaupt haben? Reichen mir 3 Lämpchen, die mir nur den Akkustand anzeigen? Oder will ich jetzt genau wissen, wie viel Kilometer bin ich wann, wo, wie gefahren, mit welchem Schnitt und so weiter? Mhm. Das hängt sehr viel natürlich wirklich von den eigenen Vorlieben ab.
Genau, da haben wir jetzt noch gar nichts zu gesagt. Da werden wir euch dann aufs Heft verweisen. Als IT-Magazin haben wir uns natürlich die Apps und das ganze IT-Gedöns auch sehr genau angeguckt von den Rädern.
Stimmt, wobei es, also ich will nichts vorwegnehmen, ihr sollt es ja im Heft auch noch lesen, so richtig notwendig, abgesehen vom GoCycle, fand ich die Apps nicht.
Okay, cool. Ja, super. Vielen Dank bis dahin. Also wir haben vor allem gelernt, total, man muss genau wissen, wofür braucht man das E-Bike eigentlich, und dann kämen die passenden. Michael, welches würdest du dir holen von denen?
Ja, ich habe ja schon ein E-Bike, deswegen würde ich mir nicht noch eins holen, weil dann würde ich irgendwann mal Ärger kriegen, weil es wäre dann mein fünftes.
Dein fünftes E-Bike.
Aber natürlich, ich habe mir nicht ohne Grund das Turn jetzt genommen, weil mein Einsatzzweck wäre das Pendeln für die Langstrecke, so 20 Kilometer plus, und das hat es auch voll erfüllt.
Mhm. Robin, was würdest du dir holen?
Ohne E-Antrieb das Velo. Wenn es mit Motor sein muss, dann glaube ich das GoCycle. Den Turbo-Knopf, da haben wir noch gar nicht viel von geredet. Der ist geil.
Das lest ihr, das, oder ihr müsst es ausprobieren. Steffen, was würdest du dir holen?
Ich wäre so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem GoCycle, weil ich es von den Fahrleistungen ja schon ganz, ganz cool fand. Für mich als regelmäßigen Zugpendler ist aber auch dieses Kompakte von Brompton echt irgendwie sehr verlockend. Würde ich aber dann auch überlegen, ähnlich wie bei dir mit dem Velo, ob ich das mit dem Motor brauche oder ob es nicht auch ohne Motor geht. Außerdem, ja, noch ein Fahrrad ist halt auch wieder noch ein Fahrrad.
Okay, ja, bei mir wird es vielleicht das Turn werden, weil auch genau, also die Vorteile auf längeren Touren, die weiß ich durchaus zu genießen. Wir machen auch viel Fahrradtouren mit Bahnen da, davor, danach und so.
Du wolltest ja gar nicht mehr absteigen bei der Proberunde.
Ja. Genau. Genau, noch bin ich fit genug, das normale Pendeln ohne Motor hinzukriegen. Mal gucken. Aber in ein paar Jahren ist sowieso alles anders. Okay, vielen Dank. Habt ihr noch, habe ich hier irgendwas vergessen zu fragen? Wisst ihr noch, fällt euch noch was Wichtiges ein?
Wahrscheinlich schon. Kurz nach dem Abschalten der Kamera.
Oh gut. Bevor wir abschalten, noch mal ganz kurz. Das war jetzt ein Artikel aus der CT15. Der Ersttitel ist Strom erzeugen. Das habt ihr letzte Woche hier auf dem Kanal gesehen. Schaut nochmal nach, hört nochmal nach, wenn ihr es verpasst habt. Der Zweittitel war, wenn der Rechner lahmt. Schöne Software zu finden für ältere und lahme Rechner, dass die noch ordentlich laufen. Über Sportstreaming hast du mit Nico viel geschrieben. Wie kann man Fußball und das ganze Gedöns dann auch im Streaming gucken? Es ist unglaublich kompliziert. Sven hat viel über Starlink geschrieben, das ist auch super interessant, wie jetzt eigentlich, wie überraschend gut dieser Satellitenkram funktioniert. Und dann gibt es noch was zum digitalen Schach. Das haben Hartmut und Wilhelm geschrieben, digitale Schachbretter, die so ein bisschen mitspielen. Das ist ganz cool. Und Wilhelm, der hat sich nicht nur mit Schach beschäftigt, sondern auch mit den Rubik's Cube Zauberwürfeln. Und wie man die super schnell lösen kann. Und das ist auch ein Video wert. Das könnt ihr auf CT3003 sehen. Das hat Keno vor zwei, ich weiß gar nicht mehr so genau, gemacht. Super spannend. Schaut es euch an. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao.